Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema Lebendiger Kosmos: Entstehung von Information, Bewusstsein und Bedeutung. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast Dr. James Glatfelder. James Glatfelder ist ein Schweizer Physiker, Komplexitätsforscher und Philosoph, der sich als Autor mit der Geschichte der Wissenschaften, den Grenzen des Wissens, den Grundlagen der Realität, der Emergenz von Selbstorganisation und den Defekten des globalen Finanzsystems beschäftigt. In dieser Folge sprechen wir über sein aktuelles Buch The Sapient Cosmos. Anhand von Themen, die von der Quanteninformation bis zur Philosophie der Psychedelika reichen, argumentiert Glatfelder, dass der Kosmos nicht von blinden Kräften gesteuert wird, sondern von einem teleologischen Willen zur Komplexität. Bewusstsein ist in das Gewebe des Universums eingewoben. Guten Tag, Herr Glatfelder.
Guten Tag, Herr Garcia.
Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ich fange gerne mit einer offenen Frage an. Bei Ihnen würde mich interessieren, wann haben Sie angefangen, sich mit Physik zu befassen? Was hat Ihr Interesse daran geweckt?
Das war eigentlich ein Riesenzufall, als ich 15 war. Ich war im Austauschjahr in London. Und die Angelsachsen, die sind ja dem deutschen Schulsystem ein Jahr oder so im Voraus. Und dann hat ein Chemielehrer mich unter die Arme genommen und gesagt, hey, im Freifach, irgendwie Mittwochnachmittags, wird er mir Chemie erklären, weil er war erstaunt, dass ja, wir in der Schweiz das noch nicht hatten. Und so fing das an, dass ich da so ganz langsam in so die Wissenschaft eingeführt wurde und dann gemerkt, eigentlich unter der Chemie ist ja die Quantenphysik. Und dann hat mir der Chemielehrer da die ganzen Quantenorbitale und all die Sachen erklärt. Und dann hatte ich ein Aha-Erlebnis und gedacht, wow, ich muss Physik studieren, weil dann verstehe ich, wie die Welt funktioniert. Ja, das war mit 15. Viele Jahre später gehe ich in Zürich, fange ich mit dem Studium an, Physik, theoretische Physik. Ja, schließe das ab ein paar Jahre später und frage mich, eigentlich hat das jetzt nicht sehr viel gebracht, dass ich jetzt mehr weiß, wie das Universum funktioniert, sondern umgekehrt, ich habe jetzt eigentlich mehr Fragen als Antworten. Und ja, da habe ich gemerkt, dass einerseits ist die Wissenschaft, die Physik ein unglaublich wertvolles Werkzeug, um Erkenntnisse über, wie die Welt funktioniert, herauszufinden. Aber irgendwo scheinen die metaphysischen oder philosophischen Fragen da so ein bisschen vernachlässigt worden zu sein. Und da hatte ich ein zweites Aha-Erlebnis. Ich hatte dann viel später während der Arbeit, ich habe dann, wie das so passiert, als Physiker landet man in der Finanzwirtschaft. Ja. Dann habe ich, habe ich da bei einem kleinen Hedgefonds gearbeitet. Und mein Chef war super cool und der hat mich unterstützt, dass ich 50% dann eine Dissertation machen konnte über komplexe Systeme, weil das hat mich wahnsinnig interessiert und im Rahmen von Finanzwirtschaft macht es ja noch Sinn, dass man da über die komplexen Netzwerke Bescheid weiß. Und dann musste man jedes Semester ein Fach nehmen und eine Prüfung schreiben. Und eins dieser Fächer musste außerhalb vom Themenbereich sein. Und dann habe ich einen Einführungskurs in die Wissenschaftsphilosophie genommen. Und das war der zweite Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, das kann doch nicht sein, dass man Physik studiert und nie mit solchen Ideen konfrontiert wurde. Und mir das erst jetzt passiert, viele Jahre später, weil ja, was ist Metaphysik? Was heißt das überhaupt? Was ist die Natur der Realität? Was kann existieren? Was ist überhaupt Wissen? Wie kann ich überhaupt was wissen? Wie kann ich wissen, dass das, was ich weiß, irgendwie Sinn macht? Wie weiß ich, dass morgen die Sonne aufgeht? All die Fragen, wo ich denke, aber irgendwie müsste man sich das doch mal überlegt haben, bevor man Physik studiert. Aber leider ist es schön getrennt und ja, man konzentriert sich nur auf die Formeln und die Physik und wenn man will, ja, kann man sich dann selber halt die mehr philosophischen Sachen aneignen oder eben nicht. Und das ist halt auch so ein bisschen ein Problem, dass wir heute drin sind, dass viele Wissenschaftler halt nicht so versiert sind in Philosophie und somit auch gewisse metaphysische Annahmen einfach nicht wirklich kritisch begutachtet worden sind. Und das ist so ein bisschen ein Problem, das ich heute sehe, dass langsam merken das die Leute und man merkt, dass man nicht einfach Wissenschaftler sein kann und den Menschen und das Bewusstsein irgendwie ausklammern.
Ja, obwohl, man muss ja sagen, die Physik versucht ja nicht, das Warum zu erklären, sondern das Wie.
Also die, genau, na, aber irgendwo ist man dann halt schon verleitet, um zu fragen, ja, was ist das denn, was ich hier studiere? Und ich meine, das war ja das Problem mit der Quantenmechanik, dass man auf einmal so ein neues Level der Realität aufdeckt, das überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und ist natürlich, dass dann die Pioniere der Quantenmechanik sich gefragt haben, was ist das? Was ist die Realität? Was sind diese Elementarteilchen? Wieso verhalten die sich so wahnsinnig gestört und inkohärent und unlogisch? Und das war, ja, das war zentral zum Verständnis oder zum versuchten Verständnis. Aber irgendwann kamen dann die nächsten Generationen der Physiker und denen wurde das ein bisschen langweilig, weil man nie auf den grünen Punkt gekommen ist und dann kam das Shut up and calculate. Ja. Hey, mach einfach, ja genau, benutze die Formeln, rechne das Zeugs aus, mach Technologie, funktioniert alles super, frag dich nicht, was das soll und was das heißt. Und das ging halt lange gut, bis wir halt jetzt irgendwo am Punkt sind, wo man vielleicht sagen kann, ja, die letzten 30 Jahre haben uns nicht wirklich mehr Einblick in das fundamentale Verhalten der Realität gegeben. Im Gegenteil, wir sind immer noch so verwirrt wie noch nie. Und dazu kommt noch, dass wir keine Ahnung haben, wie wir Wissenschaft von einem akademischen Standpunkt da reinbekommen sollen. Und ja, das Ganze ist so ein bisschen in eine Sackgasse geraten. Und drum ist es eben halt so, dass man nicht nur als Physiker sagen kann, okay, wie funktioniert es, sondern dass man sich jetzt wirklich fragen muss, okay, was sind die metaphysischen Annahmen, sind die korrekt, gibt es andere, muss man vielleicht gewisse neue Sachen in Betracht ziehen, die vielleicht ein bisschen radikaler sind und das scheint so ein bisschen im Moment so ein Paradigmenwechsel da zu sein in der Physik wie auch in der Philosophie, dass man die Sachen, die für 400 Jahre jetzt einfach in Stein gemeißelt worden sind, der Physikalismus oder Materialismus, ja, dass das, ja, die Welt, es gibt nur die physische Welt, alles hat mit den Elementarteilchen, den vier Kräften zu tun, mehr gibt es nicht, Ende der Geschichte, irgendwann verstehen wir, wie das funktioniert. Ja, dass das eine metaphysische Annahme war und dass es ganz andere gibt, die uns vielleicht mehr Einblick in das Verhalten der Realität und die Natur des Bewusstseins geben, zum Beispiel eben Idealismus, halt diese alte Idee, dass Bewusstsein das Fundamentale ist, das tiefste, quasi die tiefste ontologische Ebene, das man kann nicht weiter runter. Und lustigerweise, ich meine, das hatten wir in Deutschland mit Kant und Hegel und Fichte und Schelling, aber das wurde ja dann diskreditiert mit den analytischen Philosophen, mit Bertrand Russell, die gekommen sind und gesagt, komm Leute, das macht doch alles keinen Sinn, das ist doch so ein bisschen dämlich, oder? Also das ist doch nicht seriös.
Naja, weil man, da muss man aber auch eingrätschen, weil man das ja 1000 Jahre versucht hatte. Eigentlich war man da dann an der Stelle und da hatte man sich ja gesagt, jetzt lass mal was Neues probieren. Wir betrachten mal nur die Physik, nur die Materie. Vielleicht ist das die Lösung. Also
genau drum war es eigentlich legitim, dass man die letzten 400 Jahre halt in die Richtung gegangen ist. Aber halt jetzt mit dem mangelnden Erfolg knüpft man wieder da an und jetzt hat es eine Renaissance in halt, ja, diesen Geschichten, dass der Idealismus zurückkommt und dass man jetzt in der Wissenschaft mehr auch von diesen inneren Zuständen im Bewusstsein, dass man die ernster nimmt. Und das haben wir seit der Renaissance of Psychedelics, seit, was weiß ich, 2016, dass das entstigmatisiert worden ist, dass man weiß, okay, das hat Benefits für Mental Health, aber dass sie jetzt Philosophen auch ernst nehmen und sich fragen, ja, aber diese psychedelischen Zustände, sind das nur Wahnvorstellungen, Halluzinationen oder sind das effektiv Zustände, Erfahrungszustände im Bewusstsein von Realitäten, die außerhalb von Raum und Zeit sind? Und wenn ja, was heißt das? Und dann auf einmal merkt man, ah, das wussten ja alle schon immer. Ganz viele von der westlichen Perspektive als primitive Völker betrachtet, die hatten ganz wahnsinnige Bewusstseinstechniken von Schamanen, den Meditierern, die Mystiker, die Psychonauten, das sind alles Menschen, die mit ihrem Bewusstsein einfach komplett andere Erfahrungen der Realität machen, die sich außerhalb von Raum und Zeit abspielen. Und anscheinend sind das stabile Zustände. Da kann man quasi hinreisen. Und wenn man beim Schamanismus hinguckt, das ist ja die älteste quasi Religion, 30.000 bis 50.000 Jahre, ja, weltumspannt, unglaublich universell, unglaublich ähnliche Techniken überall, egal ob das jetzt in der Antarktis oder in Afrika oder im Urwald war oder in Sibirien. Und für diese Kulturen war das ganz klar, dass sich viel, viel mehr in der Realität abspielt als nur in der äußeren Welt. Und halt der westliche Blickwinkel mit der Wissenschaft war ja einfach, hey, gehen wir raus in die Welt und versuchen zu verstehen, was da draußen ist. Und irgendwie haben wir vergessen, nach innen zu gucken, was dann in unserem eigenen Bewusstsein sich abspielt. Und das holen wir so langsam jetzt nach. Und ja.
Ja. Ja, man muss ja sagen, der moderne Physikalist, der streitet ja nicht ab, dass wir irgendwelche inneren Erfahrungen machen. Der streitet nur ab, dass die inneren Erfahrungen Auswirkungen auf das Äußere haben können.
Genau, und das hat dann so lustige Namen wie Epiphenomenalism, dass klar, da, du hast das Gefühl, du hast freien Willen, aber nein, das, da gibt es nicht noch eine neue kausale Ebene, die Einfluss hat auf die materielle Welt. Und das finde ich das Lustige, dass eigentlich die Philosophers of Mind, die eher auf der materialistischen Seite sind und eigentlich die nüchternen, rationalen Leute sind, die müssen dann auf einmal jetzt hinkommen und sagen, ja, das mit dem Bewusstsein, das ist eigentlich gar nicht so, wie man das meint. Das ist mehr so eine Illusion und irgendwie halt, freie Wille kann es nicht geben, weil wir wissen ja, dass es die vier Kräfte gibt und alles, was jetzt passiert, basiert auf was vorhin passiert ist und der Übergang ist mit diesen vier Kräften, also kann es nicht noch irgendwie so eine mentale Ebene geben, die Kausalität ausübt. Das heißt, eigentlich sagen die einem, das, was du bist und das, was du spürst und das, was dir im Nächsten ist, dein Bewusstsein, ist eigentlich so eine Illusion und ist eine Täuschung. Und das finde ich eine lustige, eine Wende in dieser rationalen, nein, es gibt nichts, was irgendwie nicht physikalisch ist, weil wir sind ganz rational und nüchtern und auf einmal so, ja, das mit dem Bewusstsein, das ist gar nicht so, wie du denkst, das ist irgendwie, ja, ganz, das sieht kompliziert aus, aber irgendwann verstehen wir das. So der Daniel Dennett mit Consciousness Explained, wo er sagt, das ist wie so ein Trick auf der Bühne, das ist so ein Magiertrick. Alle sind verwirrt und denken, ui, das kann man ja nicht verstehen, bis man sieht, wie der Trick gemacht worden ist. Und dann sagen alle, ach, das war ja ganz einfach. Aber das Problem ist halt mit dem der David Chalmers mit dem Hard Problem of Consciousness in 94, weil das von einer physikalistischen Betrachtungsweise ist das ein Problem. Wie kann Materie, das keine innere Dimension hat, zusammenkommen und diese innere Perspektive daraus herausspringen? Wo kommt dieses phänomenale Bewusstsein her? Wo kommt das Gefühl von, ich schaue in die Welt rein, von Sachen, die das nicht haben? Und das ist halt ein Riesenproblem. Und entweder diskutiert man das Problem weg oder man schaut halt, okay, was für alternative metaphysische Systeme gibt es?
Oder man sagt, das ist Emergenz. Ne? Man sagt ja dann immer das magische Zauberwort Emergenz und versucht damit, das zu erklären.
Genau, und das ist halt auch noch lustig, weil das halt immer so irgendwie, dass man darauf hinspielt, dass man sagt, ja, das verstehen wir dann ja irgendwann mal. Ja. Weil wir wissen ja, Bewusstsein, Neuronen im Gehirn, mehr gibt es nicht. Das heißt, eines Tages werden wir das eh verstehen und diese Emergenz und so, das ist ja nicht so wichtig. Aber wenn wir ehrlich sind, Emergenz ist auch ein ganz großes Problem für die physikalistische Sichtweise, weil per Definition kann man Emergenz nicht reduktionistisch erklären, weil da passieren ganz neue Sachen auf neuen Organisationsebenen, die man nicht verstehen kann von der Ebene weiter unten.
Genau, Emergenz bedeutet ja, dass ein System Eigenschaften besitzt, die man nicht direkt ableiten kann aus den einzelnen Bestandteilen. Das könnte man ja, so könnte man Emergenz zum Beispiel definieren, dass ein Sandhaufen andere Eigenschaften hat als ein Sandkorn.
Und auch, oder ein Termitenschwarm.
Ja, genau, das ist ein gutes Beispiel. Die Termiten, die die einzelne Termite ist recht dumm, sagt man, aber im Verbund können die zum Beispiel diesen Termitenbau bauen, der wirklich ausgeklügelt ist mit Entlüftungsschächten und allem Möglichen.
Genau, und das ist die Frage, okay, eine einzelne Termite hat ja nicht viel kognitive Möglichkeiten, zusammen als Superorganism ein paar Millionen, die haben dann irgendwie Engineering-Kapazitäten, die können dann Ventilationssysteme bauen, wie Menschen, was soll das, wo kommt das her, wie, ja, das weiß man halt nicht, das ist irgendwie einfach so, wie man so schön sagt, Brute Fact, das hat man jetzt beobachtet und das ist jetzt so und mit dem müssen wir leben und das heißt jetzt auch nicht viel mehr, dass es einfach halt ist, wie es ist und move on.
Und dann als Physiker, was spricht denn dagegen zu sagen, die reine Physik, die Materie reicht aus? Ich meine, es gibt ja schon diesen berühmten Beobachter-Effekt in der Quantenphysik, wo ja auch überhaupt gar nicht klar ist, wie man einen Beobachter definieren soll. Es gibt Schrödingers Katze, aber es gibt auch Wigners Friend. Also man kann das Ding ja mit der Katze, die Katze selbst und die Box könnte wieder beobachtet werden. Wann kollabiert die Wellenfunktion denn jetzt? Ne?
Also erstens ist mal so die Frage, die man sich heute stellt, ist die Wellenfunktion epistemisch oder ontologisch? Das heißt, ist die Wellenfunktion einfach eine Beschreibung, die wir haben? Oder ist es etwas wirklich Fundamentales in der Struktur der Realität? Und ich glaube, je länger, je mehr haben die Leute das Gefühl, also früher dachte man ja, nee, das ist ein echtes Ding.
Das Ding gibt es wirklich. Irgendwo wird die abgebildet und macht
und langsam
was.
Fragt man ja. sich, ist das wirklich so? Weil in der Quantenmechanik, das eben die ganzen Probleme, die gingen ja nicht weg und die wurden ja immer schlimmer. Dass man heute Sachen wie Contextuality hat, also das sagt, also die Leute, die mit Quanteninformationen arbeiten, dass die zum Beispiel sagen, die Idee, dass ein Elementarteilchen gewisse Eigenschaften hat, die man dann misst, das ist komplett falsch, weil eigentlich in der Akt der Messung irgendwie projiziert die Eigenschaften da drauf. Also irgendwie scheint so die objektive Realität ziemlich kaputt zu sein. Und das mit Wigner's Friend, das sind ja die Gedankenexperimente, die eigentlich sagen, okay, wir haben so ein paar ganz normale Annahmen, zum Beispiel, dass es Aussagen müssen falsch oder richtig sein. Die Welt muss da sein, wenn keiner hinschaut und noch so ein paar andere ganz harmlose Annahmen. Und diese, der Renato Renner und der Frauchiger heißt der, glaube ich, mit den Gedankenexperimenten zeigen, dass eins von diesen Annahmen ist falsch. Und die sind alle ganz, ganz tief und irgendwie ganz, ganz einleuchtend. Und man weiß nicht, welche aufgegeben werden muss. Aber dass überhaupt eines dieser wirklich fundamentalen Annahmen der Realität, die wir glauben, dass die aufgegeben werden müssen, ich denke, das sollte man schon so ein bisschen ernster nehmen, wenn man als Wissenschaftler unterwegs ist und halt, ja, dass das einfach die metaphysische Türe öffnet und wir uns fragen müssen, dürfen wir überhaupt davon ausgehen, dass die Realität wirklich bis zum Grunde vom menschlichen Verstand dekodiert werden kann? Ich meine, wir hatten ja super Glück mit Mathematik. Das Mathematik ist ja die Sprache, wie das Universum kodiert ist und wir können das in unserem Kopf nachvollziehen.
Angeblich, ist das nicht der kategorische Fehler, den viele Physiker machen, dass die meinen, wenn sie eine Formel haben, dass diese Formel wirklich existiert? Also, dass das Universum sich an diese Formel halten müsste und mathematisch funktioniert?
Ja, das Problem ist halt, dass man unglaublich viel Erfolg damit gemacht hat. Also ich meine, die allgemeine Realitätstheorie, Standard Model of Particle Physics, die Berechnungen, die theoretischen Werte, die sind bis auf irgendwie 14 Stellen nach dem Komma mit dem Experiment stimmen die überein. Ja. Das heißt, es sind rein Sachen, die aus unserem Gehirn vorhergesagt wurden, wo wir gar nicht wussten, was da gibt. Neue Elementarteilchen, die gefunden wurden wegen der Mathematik, wo niemand hingeschaut hätte. Und halt mit solchen Erfolgen hat man das Gefühl gehabt, das geht jetzt immer so weiter. Aber leider ist irgendwann mal halt Schluss damit. Und spätestens, wenn man über Bewusstsein redet, wird das alles noch viel schwieriger.
Ja, wir müssen jetzt mal gucken bei Bewusstsein. Man muss da, glaube ich, grundsätzliche Entscheidungen treffen. Wollen Sie da, Sie meinen, die es ist wissenschaftlich so zu denken und wir kommen auch nicht weiter. Also wir, das ist ja gerade interessant. Wir kommen bei der Physik des Allerkleinsten, stoßen wir gerade an Grenzen und auch bei der Physik des Allergrößten sehen wir gerade Kosmologie und so, dass da irgendwas noch nicht zusammenpasst.
Ja.
In unserem Denken. Und das ist für mich persönlich der größte Hinweis, dass Physikalismus vielleicht nicht falsch ist, aber sehr wahrscheinlich noch nicht vollständig.
Oder halt einfach einen gewissen Anwendungsbereich hat und über den hinaus funktioniert es nicht. Und ich glaube, ich meine, das ist ja der klassische Paradigmenwechsel, den Kuhn beschrieben hat. Irgendwann sieht man so komische Sachen, die Anomalien. Und die sind hier und da und irgendwie so, ja, die kann man noch ziemlich lange ignorieren und dann werden sie immer größer und immer größer. Und irgendwann reißt das Ganze und dann muss man halt das neue Paradigma finden. Und ich glaube, wir sind momentan in so einer Phase drin, wo wir aber doch viele Hinweise haben, dass also wir sind ja nicht total im Dunkeln. Wir wissen zum Beispiel, dass der Begriff der Information anscheinend wirklich ein ganz fundamentaler Beitrag zur Struktur der Realität beiträgt. Wahrscheinlich ist Information eigentlich das beste Elementarteilchen, so in der Vorstellung.
Also was ist Information? Wäre das kleinste Information ein Bit? Oder dass man sagen könnte, true, false, ja, nein? Oder?
Genau, das ist so der pragmatische Ansatz. Und so wird es meistens auch in der Physik, halt auch in der Quanteninformation benutzt, ein Qubit. Da kann man eine Frage stellen, ja, nein, und das ist einfach 0 oder 1, das Binäre. Und grundsätzlich ist ja der Begriff der Information halt wieder schwierig, weil da gibt es so viele verschiedene Interpretationen. Muss das irgendwie verständlich sein? Muss das semantische Information? Braucht das irgendwie ein Bewusstsein, dass die Information übermitteln kann? Oder ist das wie bei Shannon einfach, wie viele Bits kann ich ohne Verzerrung irgendwie durch eine Leitung hindurchschießen? Mhm. Aber so für den Information Theoretical Paradigm in der Physik, den Karl von Weizsäcker und John Wheeler eingeläutet haben, ist es wirklich halt ein Bit oder ein Qubit, ein Ja oder ein Nein. Und der Wheeler hat auch gesagt, eigentlich, was wir machen, wenn wir Experimente machen auf tiefster Ebene, wir fragen die Natur Ja oder Nein fragen. Ist der Spin gegen oben oder gegen unten? Und dass man da irgendwie merkt, okay, wir müssen das halt in einen anderen Kontext bringen. Und es gibt so neuere, ganz super crazy Theorie, also Intuitionen der theoretischen Physiker, dass Raum und Zeit ein emergentes Phänomen ist, weil da deuten immer mehr Sachen drauf hin. Und was drunter liegt, was das mehr Fundamentale ist, das ist Entangled Quantum Information. Egal, was das jetzt ist, aber das, nur schon die Tatsache, dass man heute glaubt, dass Raumzeit nicht fundamental ist, das sollte doch eigentlich die Diskussion vom Physikalismus abschließen, weil, okay, wir sind jetzt auf einem total neuen Level.
Ja, ja, man muss, es gibt ja auch zum Beispiel das holographische Prinzip, was
genau,
ja ganz interessant ist.
Ne? Das spielt ja da auch rein mit dem Informationsbegriff, dass es scheint, eigentlich der ganze Informationsgehalt von einem Kubikmeter Raum ist enkodiert auf der Oberfläche, dieses Volumen
also umspannt. Also kann enkodiert, genau, also beim schwarzen Loch sagt man das ja, ne? Dass die gesamte Information auf der
Oberfläche ist.
Und das Paradoxe ist, dass wenn ich den Ball aufpuste, dass der Inhalt kubisch wächst, Faktor 3, aber die Oberfläche nur Faktor 2. Und das ist schon sehr strange. Also,
und darum das holographische Prinzip, weil es scheint, dass halt etwas, das 3D aussieht, eigentlich auf 2D-Information beruht, wie ein Hologramm. Und dass das unser Universum ist. Und da hat die Stringtheorie was eigentlich einen Beitrag dazu gegeben mit dem ADS-CFT, das ist Anti-De Sitter Space / Conformal Field Theory. Egal, das heißt einfach, man hat eine Formulierung gefunden in einer höherdimensionalen und tieferdimensionalen Raumzeit.
Das sind Entsprechungen, ne, sagt man.
Genau, also das ist eigentlich so eine Instanzierung eines holographischen Prinzips, die man zuerst mit dem, mit dem Bekenstein und Hawking, die da die schwarzen Löcher mit Entropie angeschaut haben, gemerkt, das muss man informationstheoretisch verstehen. Und dann kam die String Theory und gezeigt, hey, wir haben hier eine Korrespondenz zwischen zwei ganz verschiedendimensionalen Räumen, die eigentlich genau das, was hier beschrieben wird, eigentlich zeigt, dass das ja mathematisch zusammenhängt. Und drum ist das holographische Prinzip wahrscheinlich gar nicht so Science Fiction, sondern wirklich vielleicht eine Eigenschaft unserer Realität, wo man wiederum sagen muss, das mit Physikalismus geht das nicht, das macht keinen Sinn.
Ja, man muss eh gucken. Man hat da darf man aber auch nicht den Fehler machen zu denken, dass die Realität so wäre. Das ist wieder nur ein Erklärungsansatz. Ne?
Genau. Und das finde ich ist eigentlich eines der wichtigen Einsichten, die wir haben sollten im Westen. Es gibt nicht nur rationales Denken. Also oder anders gesagt, man kann Wissen nicht nur durch rationales Denken erlangen. Sondern es gibt auch experiential knowledge, wenn man das so sagen kann. Und das ist zum Beispiel jetzt mit Idealismus, dass die Aussage, dass ja, Bewusstsein ist fundamental. Hinter dem Physikalischen, das hier so echt scheint, das ist eigentlich so eine, ja, keine Ahnung, Simulation, Projektion und unter dem hat so ein kosmisches Feld von Bewusstsein. Da fragt sich ja jeder rationale Mensch, was heißt das überhaupt? Wie soll ich denn das überhaupt mir vorstellen? Das macht doch keinen Sinn. Das wäre das Rationale, obwohl dann die Philosophen versuchen, das eigentlich, ja, wirklich so technisch zu erklären, wie man das mit ganz komplizierter Sprache.
Muss man das nicht auch? Also ist das sonst nicht auch einfach nur eine Vermutung, wo die Physikalisten dann auch zu Recht sagen, ja, wo ist der Beweis?
Also ich brauche jetzt. Und das wäre dann der Sprung von weg vom rationalen Denken zum Erfahrungsbewusstsein. Weil, wenn man in Trance geht oder meditiert, oder Psychedelika nimmt, anscheinend sind die Erfahrungsinhalte, die man da macht, obwohl die total crazy, transzendent und völlig wirr sind, irgendwo scheinen die doch so einen roten Faden zu haben und die Leute sind dann eigentlich angehalten, sich das nochmal zu überlegen, was die Natur der Realität ist. Und die sprechen oft in idealistischen Metaphern oder für sie ist es eigentlich klar, dass Idealismus, dass hinter der Realität, dem Physischen, ist was anderes, was man beim Meditieren nach halt vielen Stunden irgendwann die Erfahrung machen kann oder halt auch mit psychedelischen Zuständen. Und dort gibt es sogar eine Studie, die gezeigt hat, dass Menschen, die Psychedelika nehmen, dass die eigentlich viel offener sind, Idealismus als korrekte metaphysische Annahme anzunehmen und dass das ihr Wohlbefinden erhöht. Und dann gibt's andere Philosophers of Psychedelics, die sagen, ja, das ist eben genau die Gefahr mit dem Psychedelika. Klar, man benutzt sie jetzt in einem Kontext, wo man Mental Health Issues versucht zu
gegen heilen. Traumatherapie.
Genau, das funktioniert super gut, aber der Preis, den man bezahlen muss, ist, dass die Leute danach so ein bisschen spinnen und ganz komische metaphysische Annahmen haben, wie Idealismus. Und ich finde das lustig, als sie den Aldous Huxley gefragt haben, Mescalin genommen und dann die Bücher geschrieben, und als sie ihn gefragt haben, wer solche Substanzen nehmen sollte, das war ja bevor das verboten wurde, dann hat er gesagt, eigentlich alle Leute, die eine Gewissheit haben, wie die Dinge sind, die sollten das nehmen. Weil das ist wirklich wahr. Ich meine, wenn man immer die gleichen Erfahrungen macht im Physischen, dann kann man sich ja nicht vorstellen, was es heißt, irgendwie, keine Ahnung, 4 Züge DMT zu inhalieren und danach in eine total wilde Realität teleportiert zu werden, die außerhalb von Raum und Zeit existiert und die anscheinend besucht werden kann und viele Leute berichten, dass das ähnliche Strukturen hat. Und dann kommt man zurück, ist wieder im Sober Waking Consciousness und dann merkt man, dass man Erfahrungen gemacht hat, Wissen irgendwie bekommen hat, dass man gar nicht irgendwo formalisieren kann, weil man hat die Konzepte gar nicht. Und ich denke, das ist halt das, was der irgendwie halt im Westen was ein bisschen untergegangen ist, dass wir so viel Wert auf das Rationale gesetzt haben, dass wir so den Erfahrungsbereich, das Phänomenale eigentlich ignoriert haben und somit eigentlich einen Riesenteil der Kultur vom Menschen da halt vergessen haben, weil ja, ganz viele oder die meisten Zivilisationen, nicht westliche, die hatten alle Techniken, um Bewusstsein zu ändern, um Erfahrungen dieser nicht physischen Welt zu machen. Und das war für die ganz klar und die haben das gelebt und gewusst. Und das ist halt genau das Ding, wenn halt ein Hardcore-Physikalist sagt, nee, pff, so ein Blödsinn, also glaube ich kein Wort
ja, der
davon.
Wird, der wird sagen, dass ja, das sind interessante innere Zustände, aber das hat... Das hat,
bis,
nicht,
ne,
das
bis man
hat
dann,
nichts mit der Welt zu tun.
Bis man das dann selber mal probiert hat und dann irgendwie, keine Ahnung, 600 Mikrogramm LSD genommen hat und danach ein Gefühl gemacht hat, dass diese Zustände sich echter angefühlt haben als das hier. Dass man sich auf einmal wie zu Hause gefühlt hat und ganz wilde Sachen. Und wenn man das mal erlebt hat, das kann man nicht mehr wegschütteln. Das sind transformative Erfahrungen, die dann nicht weggehen. Also das sind ja eigentlich auch mystische Erfahrungen, ja, die dann die Menschen auf einen ganz anderen, auch spirituellen Weg bringen. Und Spiritualität jetzt finde ich einfach ganz banal definiert als einfach die Offenheit mit dem eigenen Bewusstsein zu schaffen, da reinzugucken und zu sehen, was da alles entstehen kann und zu merken, ich kann darin wirklich Reisen machen in andere Erfahrungsdimensionen, die nichts mit Raum und Zeit zu tun haben. So wahnsinnig krass sich das anhört und unvorstellbar ist, bis man dann die Erfahrung macht und weiß, okay, so fühlt sich das an.
Aber ist das ontologisch echt? Ich meine, es gibt ja... Das hier ist ja der Anomalistik-Podcast. Ich befasse mich zum Beispiel auch viel mit Nahtoderfahrungen. Es gibt ja nicht nur, was Sie sagen, diese inneren, zum Beispiel jemand, der eine Nahtoderfahrung hatte, das sind auch sehr extreme Dinge, die berichten ja auch oft von ähnlichen Dingen, die ihnen passieren. Die sehen das Jenseits, die sehen verstorbene Verwandte. Quasi dasselbe wie bei so einem DMT-Trip. Da gibt es viele Ähnlichkeiten, die eigentlich für eine Art von Realität sprechen, die da wirklich wahrgenommen wird. Also wo man sagt, das ist nicht nur im Kopf spielt sich das ab. Das hat doch eine ontologische Existenz, das Jenseits zum Beispiel. Ich glaube, der moderne Mensch in Europa ist halt gespalten. Es ist ja nicht so, dass wir keine Musik hören. Wir gehen ja auch tanzen, wir trinken uns ja auch mal eine Flasche Wein. Viele sind ja auch religiös, wo man als Hardcore-Physikalist müsste man ja auch jeden, der leicht religiös ist, auslachen und für einen Idioten halten. Das tun auch viele, aber die trauen sich nicht, das so offen auszusprechen. Aber das ist ja genau dieses Denkverbot, diese Selbstzensur, die wir uns schon auferlegt haben, dass man, ne, wenn Sie das so jetzt erzählen, innere Werte, da wird ein Physiker sagen, ja, spinnt der? Wovon träumt der denn?
Aber ich denke, das ist mehr so ein Priming-Problem, von welcher Perspektive man kommt. Weil wenn man davon ausgeht, okay, es gibt die objektive Realität da draußen und alles andere ist quasi untergeordnet. Mhm. Aber das ist falsch. Und das wissen wir, dass das falsch ist, weil wir leben in unserem Bewusstsein. Alles, was ich erfahre, ist in meinem Bewusstsein. Das heißt, was ich von der externen Realität weiß, wird nur durch mein Bewusstsein mediated und kommt rein. Und wir wissen ja von den Neurowissenschaftlern, dass eigentlich, was ich jetzt als Realität so wahrnehme, eine Halluzination ist. Das ist ein Konstrukt in meinem Kopf und das ist nicht eine Abbildung von was da draußen ist. Und ich meine, Leute wie der Donald Hoffman, die eigentlich wirklich in Modellen zeigen, dass unsere Wahrnehmung ist getrimmt auf Survival und nicht auf das echte Abbilden dieser Realität da draußen. Und irgendwo glaube ich, dass viele Leute vergessen, dass sie sind, you're always locked in consciousness. Wir sind immer in unserem Bewusstsein drin und alles, was ich sehe, auch wenn ich Experimente mache oder irgendwie Werte von einem Computer ablese, das geht alles durch meinen Filter in meinem Bewusstsein. Und das kommt dann schnell und das ist halt das Problem, dass dann viele Physiker da eigentlich nicht wissen, dass das Rabbit Hole viel tiefer geht, weil da kommt man in ganz, ganz schwierige philosophische Diskussionen, zum Beispiel Solipsismus. Mhm. Solipsismus sagt, es gibt nur mein Bewusstsein und alles andere erscheint darin und ist da quasi da drin entstanden. nichts, es gibt nichts, es gibt nur meinen einzigen Geist, es gibt nur mein Bewusstsein. Und das Problem mit Solipsismus ist, das kann man weder theoretisch noch empirisch ausschließen.
Ja.
Weil ich kann ja, es könnte sein, dass ich ja einfach ein Gehirn in einer Nährlösung bin und elektrisch mit elektrischen Signalen so stimuliert werde, dass genau das, was ich jetzt erfahre, erschaffen wird, aber ich bin ein Gehirn in einer Nährlösung. Ich kann das nicht wissen. Es gibt keinen Unterschied für mich, wie ich das von innen sehen kann. Und das ist halt das Problem, dass wenn man vergisst, dass wir einfach immer von unserem Bewusstsein aus eigentlich agieren. Und darum finde ich, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht nur rausguckt in die externe Welt, sondern auch rein, ganz tief. Und ja, leider ist die westliche Kultur da nicht so versiert in diesen Mindfulness-Meditationstechniken, die vor 3.500 Jahren in Indien entstanden sind und halt da ganz über lange Zeit verbessert worden sind. Und ich denke, wenn man das so anguckt, dann muss man halt doch ehrlich sagen, ja, eigentlich weiß ich nicht, ob ich jetzt, bin ich jetzt am Träumen, bin ich jetzt, ist das eine Simulation? Es gibt nichts, das mir irgendwie Gewissheit gibt, um was es sich hier handelt. Und einfach, ja, René Descartes, das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich jetzt irgendwie Erfahrungen mache und existiere und ich weiß nicht, ob es sie gibt, ob es die Welt da draußen gibt, ja, ob es überhaupt was gibt, aber ich erfahre was und das ist quasi der, ja, der Kristallisationspunkt von allem und den haben wir alle und der ist in uns drin, der ist nicht in der äußeren Welt. Drum finde ich es quasi so ein bisschen ein Kategoriefehler, wenn man sagt, ah, da gibt es die externe Welt und die ist ja so und so. Das wissen wir einfach nicht. Wir wissen nur, was wir durch unser Bewusstsein sehen und durch unsere Sensorik. Und ich meine, visuell ist es ja ganz ein kleiner Teil vom Spektrum. Ja. Es gibt ja so viele andere Sachen, die wir nicht wahrnehmen, zum Beispiel Tiere, die Sachen wahrnehmen, die wir keine Ahnung haben, wie die das machen, woher die das wissen. Wir haben diese Sensorik nicht. Und ja, ich denke, das ist einfach so ein bisschen ein deplatzierter Ausgangspunkt von der Diskussion, dass man einfach vergisst, dass man wirklich eingebettet ist im eigenen Bewusstsein.
Aber
da kommt man nicht raus.
Genau, es ist, das spricht aber nicht für oder gegen eine äußere Welt. Das spricht nur dafür, dass man darüber überhaupt keine klare Aussage machen kann.
Genau, aber der Physikalist sagt, nee, das ist ganz klar, es gibt die objektive Welt.
Es gibt nur die objektive Welt, sagt er ja. Und dein Bewusstsein gibt es nicht, was eigentlich der größte Schwachsinn ist, den man sich ausdenken kann, wenn man da mal drüber nachdenkt. Dass Daniel Dennett's Bewusstsein gesagt hat, dass es kein Bewusstsein gibt. So, darauf kann man es ja es gibt ja auch so einen Koan, das sind ja so Nachdenksätze. Der Koan ist, was genau, weißt du wirklich oder wessen bist du dir absolut sicher? Und wenn man da mal drüber nachdenkt, dann gibt es kaum was hundertprozentig sicher ist. Vielleicht, dass man selber existiert.
Genau.
Dann hört es auch schon auf.
Also, oder dass man stirbt. Ich glaube, das sind so zwei Fixpunkte, die man hat, dass irgendwie die Erfahrung, die ich hier mache, auf die Art, wie ich das jetzt wahrnehme, das hört irgendwann mal auf in dem Kontext. Was danach kommt, ja, das hängt wiederum ab von welcher metaphysischen Perspektive oder wie von welcher Metaphysik man da am ehesten halt ja, beeinflusst wird oder übereinstimmt oder eine innere Resonanz fühlt.
Ja, ich meine, man müsste halt mal gucken, es deutet so viel auf diese idealistische Welt hin, die mindestens parallel existieren muss. In der Physik gibt es Experimente, es gibt diese morphogenen Felder, die angedeutet werden von Sheldrake. Das ist zwar alles nicht wirklich bewiesen, aber es gibt immer wieder Hinweise drauf, dass es das existieren muss. Wie gesagt, auch diese Nahtoderfahrungen, diese Remote Viewing, das hat alles immer eine gewisse Unschärfe. Also es funktioniert nie zu 100%, aber die Masse an Berichten, die Menschen machen, das deutet für mich auf etwas hin. Da muss was sein.
Und auch jetzt wegen Sheldrake, das morphogenetische Feld, das ist ja eigentlich so eine moderne Iteration eines ganz alten Konzepts aus den Vedas, das Akashic Field, das ist da irgendwie, oder auch im Schamanismus, das ist so, es gibt so einen Katalog von Wissen, auf den kann man zugreifen. Und zum Beispiel Leute wie der Erwin Laszlo, ein Systemtheoretiker, der also ein Hardcore-Wissenschaftler, ganz viele hunderte von Publikationen geschrieben. Und der hat ein Buch drüber geschrieben, dass das Akashic Field vielleicht irgendwie was mit dem Quantenvakuum zu tun hat. Und der ist jetzt weder ein Esoteriker noch irgendwie so ein New Age-Typ. Das ist ein ganz nüchterner Wissenschaftler, der gegen Ende seines Lebens einfach viele Ansichten hatten, die einfach anscheinend von Idealismus geprägt wurden. Und da gibt es noch viele andere, die eigentlich von einer rationalen wissenschaftlichen Perspektive einfach gemerkt haben, hey, irgendwie scheint was nicht aufzugehen und irgendwie muss man vielleicht gewisse Sachen, die man für selbstverständlich erklärt hat, neu überdenken oder zumindest mal in Frage stellen.
Was wäre denn, Sie haben ja ein Buch auch rausgegeben in der, ich glaube, zusammen mit der Essentia Foundation, ne?
Genau, also das ist ja so ein Imprint, so ein Unterverlag vom Hauptverlag und der wird von Essentia Foundation gemacht.
Der Bernardo Castro, der auch sehr interessante Thesen hat, dass er auch auf eine neue, moderne Form des Idealismus zurückgeht. Sie sind ja davon überzeugt. Wie ist denn der Ansatz vielleicht von Ihnen? Sie wollen ja, denke ich mal, was ändern in der Welt, oder nicht? Das muss ja mehrere Schritte haben, dass man die Leute erstmal überzeugt, vielleicht sogar die Hardcore-Physikalisten. Dann muss das aber auch, wie kann ich das beweisen? Also
Indem man es erfährt, indem man halt versucht, seinen Zugang zu finden, was das jetzt ist, ob das jetzt Meditation oder schamanisches Trommeln oder Derwisch-Drehungen oder Psychedelika ist, dass man einfach anfängt, sich mehr mit der inneren Welt auseinanderzusetzen. Aber für mich persönlich ist es einerseits einfach das hatte ich mit 15, ich will verstehen, wie die Welt funktioniert. Ja. Da können wir ein bisschen mehr verstehen. Wieso können wir das nicht verstehen? Und vielleicht, ja, muss man einfach gewisse Sachen ändern. Und ich denke, vielleicht hängt das ja auch zusammen, so quasi die Sackgasse, die wir im Verständnis der fundamentalen Realität und des Bewusstseins irgendwie drinstecken, dass das auch irgendwo in der Gesellschaft gespiegelt ist, weil mir scheint, dass wir so ein bisschen eine kollektive Psychose erleben auf der Welt. Also ich weiß nicht, wenn wir eine gesunde Zivilisation, globale Zivilisation wären, dann würden wir nicht die ganze Biodiversität kaputt machen und Mikroplastiken und PFAS, die Forever Chemicals, ich glaube, es gibt keinen Organismus mehr auf der Welt, das nicht Mikroplastik und PFAS drin hat.
Ja.
Und ja, einfach unsere Gesellschaftssysteme, unsere Finanzsysteme, irgendwie, ich denke, irgendwas ist falsch gelaufen da und ich glaube, ein Grund kann sein oder ein Beitrag ist, dass wir komische metaphysische Annahmen haben. Eben auf der einen Seite im Physikalismus, wo unterm Strich heißt das, hey, das ist alles nur ein Riesenzufall, nichts bedeutet was, am Schluss stirbst du und das war's. Aber dann halt die Leute, die das halt nicht so cool finden, die haben dann die andere Option und das sind irgendwelche dogmatische, statische Religionskonstrukte, die irgendwie institutionalisiert worden sind und die ganz klar sagen, das ist so und so, das ist richtig und falsch, aber auf eine Art, die sich nie mehr ändern wird und quasi diese statische, dogmatische Haltung hat, wo ich denke, das kann ja auch kein Erklärungsgebilde sein.
Genau, das hätte ich vielleicht auch gefragt. Läuft das nicht auf eine neue Religion hinaus, die Sie da propagieren? Weil es gibt doch schon Religionen. Wo ist das Problem?
Also aber ich glaube, das persönliche Erfahren, das steht ja im Zentrum. Und irgendwie, was ich da so ein bisschen gegen Schluss des Buches so ein bisschen versucht habe zu überlegen, ist Scientific Spirituality. Mhm. Was könnte das heißen? Und quasi genau das Zusammenbringen von diesen zwei Sachen, quasi dieses nach außen schauen des westlichen Denkens, dieses analytische, dieses abstrakte Denken, dieses rationale, was super ist, weil wir sollten ja mit der Konsensusrealität uns da treffen und wir sollten ja nicht irgendwie einfach irgendwelchen komischen Verschwörungstheorien Opfer fallen oder irgendwie Sachen, die einfach empirisch beweisbar sind, nicht annehmen. Das wäre so das Scientific Part. Aber das Spirituality ist einfach eine Einladung, dass man sich einfach mehr mit dem eigenen Bewusstsein beschäftigt und mehr versucht, ein Master of Consciousness zu werden. Und ich glaube, das ist ja halt ich meine, Buddhismus sagt ja von Anfang an, die Realität, die Existenz ist Leid. Das wird wehtun, das kommt nicht gut, ja. Das ist mit Leiden verbunden. Und dann kommen irgendwie so die Techniken, wie man dem entgegenwirken kann und halt mit Meditation, wo dann halt die Leute irgendwo ein unglaubliches Level an Fröhlichkeit entwickeln können und anfangen, innere Zustände von Glückseligkeit kultivieren, die völlig unabhängig sind von was in der äußeren Welt draußen passiert. Und diese Sachen sind möglich. Und wir wissen ja von den Neurowissenschaftlern, dass es gibt Studien, die zeigen, nur 8 Wochen meditieren wenig und man kann schon Änderungen in der Gehirnstruktur sehen. Und wenn man sich vorstellt, was passiert, wenn ich jetzt 10.000, 20.000, 60.000 Stunden meditiere, also nicht, dass das jetzt jeder soll, aber ja. Nur da gibt es einen Weg hin, wie man solche Sachen kultivieren kann. Und ich denke, es ist ganz banal. Am Ende des Tages ist meine Aufgabe, meine Spiritualität, dass ich ein glücklicher Mensch werde. Weil wenn ich glücklich bin, dann bin ich automatisch nett zu anderen Leuten und habe eine größere Wertschätzung für andere Lebewesen und die Biosphäre. Und ich denke, wenn wir eine Gesellschaft von mehr glücklichen Menschen sind, dann hätten wir weniger von diesen kollektiven Psychosezeichen und die Welt wäre nicht so wahnsinnig anstrengend, wie sie im Moment ist. Und ich denke, das ist meine Verantwortung, dass ich das in mir kultivieren muss und dass eine Transformation finden muss dahin, dass ich trotz irgendwie Leid und berechtigtem Pessimismus einfach trotzdem ein Gefühl von Optimismus und Freude in mir kultivieren und aufrechterhalten kann. Und Sie haben Religion angesprochen. Eigentlich
macht die das nicht schon? Also die
ja, aber die meistens ist ja immer mit einer äußeren Autorität verbunden. Also wir hatten ja schon die mystischen Traditionen da, die Gnostiker, die Sufis, Kabbala, die gesagt haben, Gott triffst du in deinem Bewusstsein. Das ist eine direkte Erfahrung.
Ja.
Aber das wurde ja dann weggemacht mit der Institutionalisierung der Religion. Aber eigentlich geht es wieder zurück, dass es geht um deine Erfahrung. Da spielt
aber
sich
ist das nicht,
ab.
Ja, aber ist Sie sprechen jetzt von was sehr Gutes, wie ich mich ändern kann, wie ich meine Sicht auf die Welt ändern kann, im Hinblick darauf, dass es quasi mehr gibt als Materie. Jetzt gibt es aber die ganzen Physiker, Sie haben ja selber Physik studiert. Wie könnte man denn die Physik, die unterrichtet wird, ändern? Oder am Ende geht es auch um Geld. Also sollte man die Art, wie Physik gelehrt wird, ändern? Oder meinen Sie, ich kann meine Formel nicht mehr verbessern. Also da kommt keine Weltformel bei raus, wenn ich jetzt berücksichtige, dass es noch eine jenseitige Welt gibt.
Jein, also es gibt ja neue Interpretationen der Quantenmechanik, zum Beispiel Cubism oder das Relational Interpretation von Rovelli, die eigentlich anfangen, so Bewusstsein und so eine First-Person-Perspective da einzubauen. Also es ist ja schon so, dass heutzutage eigentlich Leute, die wirklich halt so da an der Grenze des Wissens sind und das am Forschen sind, mit ganz neuen Theorien und Ideen kommen. Aber das Problem ist halt, es geht halt eine Weile, bis das dann halt durchsickert und bis man ja das halt irgendwo an der Uni erklärt bekommt. Aber es ist nicht so, dass das nicht gemacht wird. Und ich denke, also wie ich das einschätze, ist, dass halt die jüngere Generation von Physikern und Philosophen, die sind viel offener als, ja, die letzten 30 Jahre, dass man einfach gemerkt hat, irgendetwas müssen wir anders machen. Irgendwo müssen wir einen Hebel ansetzen, um wieder Fortschritte zu machen. Irgendwas ist falsch, irgendwo klemmt. Und ja, dass man anfängt, einfach so ein bisschen radikalere metaphysische Ideen in Betracht zu ziehen, wo man vor nicht so langer Zeit aus der Uni geschmissen worden wäre und ausgelacht, das ist ja nicht mehr so. Also ich meine, dass man wirklich als Philosopher of Psychedelics Psychedelika nehmen darf und drüber schreiben kann und die Leute das ernst nehmen, das ist ja eine neue Entwicklung. Und dass man einfach anfängt, diese innere Dimension des Bewusstseins, der Erfahrung einfach nicht ganz zu vergessen, auch wenn man Physiker ist. Und ich sehe auch, dass ein großes Interesse so in meinem Bekannteskreis von Physikern, dass irgendwie das Thema Bewusstsein scheint angekommen zu sein in der Physik. Weil, ich meine, per Definition ist Physik ja die unbelebte Welt. Und das ist ja völlig legitim. Aber irgendwo kommt das jetzt irgendwie zurück. Und wir merken, dass das wahrscheinlich muss irgendwie Bewusstsein in die Physik reinkommen oder die Physik sich erweitern und halt was Neues rauskommen, wo das, das Problem vom Bewusstsein da reinkommt. Und nur noch mal, um klarzustellen, wir wissen nicht, was Bewusstsein ist von einer akademischen Perspektive. Es gibt bis heute noch keine Definition, die universell akzeptiert wird. Es gibt ja den Thomas Nagel, der im 74 oder 72 geschrieben, das Paper What It Feels Like to Be a Bat. Und so die beste Definition ist, Bewusstsein ist, wenn es sich nach etwas anfühlt. So ganz schlechte Definition. Und zum Beispiel letztes Jahr hat der Thomas Kuhn, heißt der, der hat so einen Podcast Closer to Truth, der hat ein Paper geschrieben, wo er über 200 Theorien von Bewusstsein aufgezeigt
200?
Hat.
200? Krass.
Ja. Über 200 von Quantum, von Physicalist, von Idealist, von alles, was jemals von Leuten, die irgendwie Autorität hatten, gesagt worden ist. Und zwar das meiste ist modern. Und da muss man sagen, Entschuldigung, wenn man 200 verschiedene Meinungen hat und nirgendwo gibt es eine konvergiert das hin, das heißt doch, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, was hier abgeht.
Ja.
Und da muss man einfach ehrlich sein und da kann keiner sagen, ach nee, komm, das ist jetzt eigentlich gar nicht so ein Thema. Nee, das ist ein Riesenproblem und ich glaube, ja, die Schwere dieser Sachen, die merken halt, die merkt die junge Generation von Akademikern, ja, das irgendwo ist das jetzt, irgendwas muss hier passieren. Irgendwas ging falsch, irgendwas muss neu bedenkt werden. Und das scheint jetzt so langsam im Prozess zu sein, dass, ja, dass wir jetzt im Westen anfangen, eigentlich Sachen wieder zu entdecken, die eigentlich primitive Kulturen seit ewig schon wussten,
ja.
Ironischerweise.
Ja, es gibt ja auch interessante Experimente, die diese Trennung zwischen subjektiv und objektiv aufheben wollen. Es gibt sogar das Kunstwort subjektiv. Also zum Beispiel gibt es von Daryl Bam so einen Versuch Feeling the Future, also wo man statistisch nachweisen konnte, dass Menschen scheinbar Dinge, die per Zufallsgenerator eigentlich in der Zukunft entschieden wird, der Körper reagiert schon vorher auf diese Dinge.
Ich meine, da gibt's ja eine ganze Literatur in den peer-reviewed Journalen und das ist lustig, dass die, wie Sie gesagt haben, das wurde ja nie konkret dann bewiesen, aber es kamen immer wieder komische Anomalien und auch Leute, die versucht haben, gewisse Experimente zu zeigen, dass die nicht funktionieren, anfangs dann gesehen haben, dass irgendwas Komisches ist da drin und wir wissen nicht genau. Also man kann nicht sagen, dass die Wissenschaft hat bewiesen, dass die Sachen nicht gibt. Und das ist schon mal, ja, das ist schon mal interessant, wenn man da so ein bisschen graben geht. Und wiederum, das ist halt eigentlich ganz eine banale Frage der metaphysischen Ausrichtung. Und quasi ist das halt ein Cognitive Bias. Was denke ich, was ist möglich? Zum Beispiel Homöopathie. Das kann ja nicht funktionieren, das ist ja Blödsinn. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt um Informationen geht und das irgendwo um Informationskodierung, also jetzt nur als Beispiel, und Information so eine tiefe ontologische Stufe ist, dann erscheint das zum Beispiel in einem komplett neuen Licht. Oder wenn Idealismus stimmt und alles eigentlich Bewusstsein ist und aus Bewusstsein kommt, dann ist ja Telepathie ein No-Brainer und das sollte man erwarten. Also es geht wirklich nur darum, was für metaphysische Annahmen man hat. Und man muss sagen, es ist egal, wie rational man ist, irgendwo muss man einfach Annahmen treffen, die ein Glaubensbekenntnis sind, weil wir ja nicht wissen und wir ja in unserem Bewusstsein eingeschlossen sind und wir nicht wissen, was läuft. Irgendwo muss ich ein Glaubensbekenntnis abgeben. Und ja, das Glaubensbekenntnis kann sein, ich glaube nur an eine physikalisch existierende Welt. Das ist okay, aber das ist ein Glaube. Das ist genauso ein Glaube, wenn ich sage, nee, also ich habe wirklich das Gefühl, dass Bewusstsein fundamental ist. Das ist auf der gleichen Ebene. Obwohl, bis anhin würde dann der Physikalist sagen, ja, nee, aber ich habe viel bessere Karten in der Hand, weil meine Sichtweise macht ja mehr Sinn. Aber ja, jetzt wissen wir halt von den ganzen Problemen, von der Quantenmechanik, von eben Kosmologie mit dem James-Webb-Teleskop, da irgendwie nicht mal die Hubble-Konstante konnten wir richtig berechnen. Wir sehen Strukturen, die nicht da sein sollten. Die Physik weiß nicht, was Zeit ist. Die einen sagen, yeah, Zeit ist gar nicht real. Die anderen sagen, vielleicht geht Zeit in zwei verschiedene Richtungen ab. Also wir sind, da gibt es ganz, ganz viele Anomalien.
Wir verschieben das Wunder. Das finde ich so interessant. Ne? Vor 1000 Jahren hätte man gesagt, oh, die Sonne geht auf, ein Gewitter, oh, ein Wunder. Jetzt sagt man, nee, jetzt haben wir das verstanden. Aber jetzt ist das Wunder halt der Urknall zum Beispiel, wo die mir erzählen können, was sie wollen. Ich verstehe immer noch nicht, wie etwas aus nichts entstehen kann.
Ja, aber keine Ahnung, das sind halt wieder diese metaphysischen Fragen, weil was heißt nichts? Was ist nichts überhaupt ein Konzept? Was
eben ja, aber wenn schon immer alles da war, dann war ewig was da. Ich meine nur, ja, aber die eben, Wissenschaft das drückt sich halt davor.
Ja, nee, aber nur ganz schnell. Ewig da beinhaltet Zeit. Aber ja, wenn man außerhalb von Zeit arbeitet, dann macht die Aussage, etwas hat begonnen, gar keinen Sinn oder etwas war ewig da. Also das ist, wir operieren halt mit Kategorien, die wir halt verstehen. Und ich meine, der Kant hat ja gesagt, dass halt Raum und Zeit sind wahrscheinlich auch Kategorien des menschlichen Geistes. Und
es scheint so, dass es muss doch Abfolgen geben. Also es muss ja wenn es keine Zeit geben würde, dann könnte ich ja nicht sagen, aus A folgt B und aus B folgt C.
Also ich meine, das eine, der Arrow of Time ist ja wegen der Entropie, dass das Universum halt irgendwann ganz, ganz tief entropischer Zustand hatte, weil keiner weiß, wieso. Es hat Brute Facts, so hat es angefangen. Ja. Und das gibt halt eine Richtung. Aber so mehr halt ja, was Leute, die meditieren oder die so von westlichen Traditionen beeinflusst sind, die sagen, eigentlich gibt es die Vergangenheit und die Zukunft ja nicht. Es gibt nur den Moment jetzt. Ich bin immer nur im Jetzt und dieser Moment jetzt, der scheint einfach immer zu sein. Der bewegt sich nicht. Und was vorher und nachher war, das sind irgendwie halt auch Illusionen, weil das gibt's irgendwie nicht. Und ja,
das sind Vorstellungen.
Wie gesagt, Zeit ist ganz ein schwieriges Konzept und wir haben überhaupt nicht verstanden. Und eben von der Relativitätstheorie wissen wir, dass wir Zeit und Raum zusammenknüpfen müssen und dass das eine in das andere sich transformieren kann. Also das eigentlich sprechen wir von Raumzeit, was noch viel schwieriger ist.
Ja.
Und Raumzeit hängt davon ab, wie ich mich bewege oder wie stark die Gravitation ist. Und jetzt kommen Leute und sagen, ja, aber Raumzeit ist ja eigentlich ein Derivat. Das ist konstruiert aus was Tieferem, aus Entangled Quantum Information. Und dann kann ich ja überhaupt nichts mehr verstehen oder behaupten. Also irgendwo müssen wir einfach damit einfach zugeben oder damit rechnen, dass die Natur irgendwo Grenzen setzt, was mit rationalem Denken zugänglich und verständlich ist. Und ich würde behaupten, dass mit einem Experiential Ansatz, dass eigentlich da viel mehr möglich ist, was mit dem rationalen Geist während einem nüchternen Zustand eigentlich machbar ist. Obwohl, was da machbar ist, ist unglaublich beeindruckend. Also die Mathematik, die Wissenschaften, sind unglaubliche Errungenschaften. Ja. Und ich meine, die Technologien, die das ermöglicht hat, das ist ja unglaublich. Ich meine, vor nicht so langer Zeit hätte ich mein Smartphone irgendwelchen Wissenschaftlern zeigen können und die hätten gesagt, nee, das ist nicht möglich. Sowas werden wir nie bauen können auf der Welt. Das ist unglaubliche Technologie und heute hat das jeder in der Hosentasche und also das sind unglaubliche Errungenschaften, aber irgendwie dürfen wir da nicht stehen bleiben. Wir müssen irgendwie weitergehen und halt realisieren, dass es noch andere Dimensionen des Seins gibt, als nur das rationale Denken.
Ja, wir haben sehr wahrscheinlich auch viel mehr Kapazitäten dann. Also wenn diese andere Dimension wirklich real ist, haben wir viel mehr Fähigkeiten.
Aber wir wissen, dass sie real ist im Sinne, dass sie erfahrbar ist.
Erfahrbar, und ja, aber wenn ich zum Beispiel über sowas wie Telepathie oder sowas nachdenke, was man nie hundertprozentig beweisen kann, aber es hilft, man sagt ja schon, es hilft viel, dass ich muss erstmal dran glauben, dass das funktioniert. Das hilft schon vielen. Dass wir vielleicht dadurch, dass wir das vollkommen ablehnen, vieles verpassen.
Genau, weil das gibt halt auch einen Bias, wenn ich von vornherein sage, nee, das kann ja nicht sein. Und da gibt es auch eine lustige Geschichte mit Sheldrake. Der hat ja ein Buch geschrieben, wie Tiere eigentlich so telepathische Eigenschaften haben und merken, wann der Besitzer oder die Besitzerin zurückkommt. Und er behauptet ja, dass er da Videoaufnahmen und Daten hat und dass er das eigentlich beweisen kann. Und dann wird er eingeladen, der Rupert Sheldrake, von Richard Dawkins in irgend so eine Talkshow, die der Dawkins hatte. Und der Sheldrake dachte jetzt, er könne jetzt quasi ja seine Version da erzählen und quasi untermauern, wieso das eigentlich jetzt real ist. Und für den Dawkins war das klar, das kann nicht sein. Also der Typ, der lügt oder der bescheißt oder der hat das oder der ist inkompetent.
Ja.
Und der Sheldrake hat ihm gesagt, ich habe die Daten, guck doch die Daten an, du als Wissenschaftler. Und der Dawkins war, ich schaue mir die nicht an, weil die sind ja offensichtlich falsch. Also das heißt, was man halt für wahr oder nicht wahr haltet, das primet einen, das gibt einem halt eine gewisse Realität und Perspektive. Und ich würde behaupten, dass was wir als wahr oder unwahr empfinden, das sind reine Glaubensbekenntnisse und wir wissen nicht, was jetzt richtig ist. Weil ich muss sagen, ich weiß es ja auch nicht. Vielleicht
aber es
ist es total falsch. Ne? Alles, was ich glaube, kann falsch sein.
Die Realität kann ja auch von, es gibt ja den Experimentator-Effekt. Es kann ja durchaus sein, dass ein Non-Believer, der Versuche macht, das Versuch selber beeinflusst. Ne? Weil ich kann ja in diesem System nichts beobachten, ohne es nicht zu beeinflussen auf unterster Ebene. Ich bin immer Teil vom System. Und es kann ja durchaus sein. Ich kenne das von meinem eigenen Hund. Also ich muss da kein Buch auch drüber lesen. Mein Hund kann das halt. Und es ist mir egal, was jemand darüber sagt. Aber es gibt ja auch, also dass mein Belief, dieses Belief-Shaping, also dass ich gestalte die Welt halt auch.
Und das ist das Participatory Universe. Mhm. Und das lustigerweise ist ein Konzept von John Wheeler. Der großen Physiker überhaupt. Und der kam zum Schluss über seine Informationstheorie It from Bit, dass eigentlich ist das a participatory universe. Wir nehmen teil an der Gestaltung und der Evolution vom Physischen mit unserem Mentalen. Und ja, das ist der John Wheeler, das ist wirklich kein Philosoph, das ist kein New Age Mensch, das ist kein Religiöser, das ist kein Spiritueller. Der ist rein mit rationalem Denken auf diese Schlussfolgerung gekommen. Und wenn man das sagt, ja, Participatory Universe, wäre mal der Instinkt, ja, aber das hat sicher kein Wissenschaftler jemals behauptet, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, der hat sich das wirklich überlegt und das war seine Aussage.
Ja, schon der Placebo-Effekt. Die haben keine Ahnung, wie man das erklären kann.
Placebo und Nocebo.
Ja.
Oder zum Beispiel die eine Studie im Lancet, wo der 40-jährige Franzose mit einem, ich glaube, der hat irgendwie Schmerzen im Bein, zum Arzt gegangen ist und dann haben wir am Schluss rausgefunden, dass der irgendwie 80% seines Gehirns hat gefehlt und das war einfach mit Flüssigkeit gefüllt. Mhm. Und das war im Lancet publiziert, also eigentlich eines der renommiertesten Medizinjournale. Und der war verheiratet und hatte einen Job und Kinder. Also der war jetzt nicht, der war auf dem unteren Ende vom IQ-Spektrum, aber der hat durchaus funktioniert. Und dann ist die Frage, ja, aber wenn es das Gehirn ist mit Neuronen, das hier Bewusstsein macht, was läuft dann mit dem Typen da? Wieso konnte eigentlich er trotzdem Bewusstsein haben, ohne eigentlich das Tool, das Bewusstsein macht? Oder das Accidental Savant Syndrome,
ja.
Dass Leute irgendwie in ein Schwimmbad springen und sich ein Gehirntrauma zuziehen und danach irgendwelche unglaublichen Fähigkeiten haben, zum Beispiel musikalisch oder Gedächtnis oder wo man sich fragt, wieso, wenn man die biologische Hardware kaputt macht, wieso kommt dann da mehr Bewusstsein quasi
raus? Ja, und warum habe ich nicht so ein tolles Gedächtnis? Ich verstehe nie, wir verbrauchen ungefähr den gleichen Strom, der Savant und ich. Ich will auch ein fotografisches Gedächtnis. Warum habe ich keins?
Also irgendwo scheint es ja doch auf gewisse Probleme hinzudeuten, wenn man sagt, kategorisch Bewusstsein, Neuronen im Hirn, mehr ist nicht.
Ja, aber auch da wissen wir noch zu wenig. Ich meine, jetzt gibt es Leute, die sagen zum Beispiel, diese neuen KIs, wo ich ganz vorsichtig bin, die hätten Bewusstsein. Das glaube ich halt nicht. Zum Beispiel die Large Language Modelle. Es bedeutet aber auch nicht, dass wir nicht, die arbeiten dran an Artificial General Intelligence, wo man dann sagen müsste, vielleicht steckt auch da irgendwann Bewusstsein drin.
Also am Schluss vom Buch habe ich was zusammengebastelt, das Syncretic Idealism heißt. Und ich habe versucht, da einfach so die verschiedenen Ansichten, die die Leute innerhalb so idealistischer Philosophien gesagt haben und versucht rauszufinden, was so ein bisschen universell war und das rauszuholen und das zusammenzustöpseln, weil das war ein bisschen ein Problem, dass eigentlich viele Philosophen haben ihre eigene Version und es gibt irgendwie nicht so was, so eine Synthese draus, und habe ich ein bisschen versucht. Und halt die Idee ist, dass unser Gehirn halt das Bewusstsein channelt oder empfängt von der Grundrealität, das halt kosmische Bewusstsein ist. Also jetzt in einem idealistischen, metaphysischen Universum. Und das würde heißen oder die Frage stellen, okay, was sind die Voraussetzungen, dass etwas Physisches da wie ein Radio da das Signal von Bewusstsein empfangen kann.
Wo ist die Kopplung? Das ist ja das große Problem.
Muss das organisch sein oder ist sowas auch möglich in unseren Schaltkreisen? Und da gibt es ja die Integrated Information Theory von Tononi und Koch, Neurowissenschaftler, wo sie eigentlich angefangen haben, das war eigentlich der erste Versuch, Bewusstsein zu formalisieren, und sie sagen, wenn genug Information quasi verarbeitet und verdichtet und integriert wird in einem System, dann sagen sie, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine innere Perspektive daraus springt. Eben das Bewusstsein, dass das it is, it feels like to be something da rauskommt. Und das wäre rein in einem Kontext von Informationsverarbeitung, egal wo das instanziert ist. Und das sind auch wiederum ja ganz seriöse, nüchterne Leute, die einfach gemerkt haben, das macht irgendwie mehr Sinn als das andere, und versuchen da das zu formalisieren und auf die Kritik einzugehen und das weiterzuentwickeln. Ich glaube, jetzt gibt es schon die Version 5 oder keine Ahnung. Aber nur zu sagen, es gibt Leute, die wirklich jetzt offen sind, um mit ganz verrückten Ideen, in Anführungs- und Schlusszeichen, versuchen, Wissenschaft zu machen.
Ja. Man muss nur aufpassen, dass man natürlich diese Grenze nie durchbrechen kann zwischen diesen beiden Welten. Ne? Wenn man sagt, ich glaube, die Leute erwarten auch immer, oh, wir nehmen Wissenschaftler und am Ende kommt eine Formel raus, irgendwas, was ich aufs Papier schreiben kann, was mich dazu bringen kann, eine Maschine zu bauen, um mehr Macht auszuüben. Oder am Ende wollen wir, glaube ich, unsterbliche Götter werden. Darauf läuft es hinaus. Aber das kann ja gar nicht gehen, oder? Was ist das Beste, was wir rausholen können, wenn wir weitermachen in dieser Richtung?
Jetzt habe ich das nicht ganz verstanden. In dieser Richtung heißt es
also
jetzt
davon auszugehen, dass der Idealismus korrekt ist. Also, weil das Ergebnis von diesen Forschungen kann ja vielleicht ein besseres Verständnis von uns selbst sein. Aber was kann ich da in der physikalistischen Welt, also in der Materie, was bauen oder machen, was mir hilft?
Keine Ahnung, aber ich denke, was es vielleicht hilft, ist so ein bisschen zu merken, so dieser Hyperindividualismus, den wir im Westen haben, dass wir einfach merken, hey, wir sind Teil einer Matrix, wir sind Teil eines Gefüges, wir sind Teil erstens mal einer Biosphäre, aber auch Teil eines Bewusstseinsfeldes, und dass man da vielleicht einfach die Leute so ein bisschen sich entspannen und anfangen, mit sich selber und mit anderen Leuten einfach netter im Umgang zu sein. Ganz banal. Das wäre schon ganz, ganz viel wert. Und ich meine, was passiert, wenn man jetzt eben, wie Sie das vorhin erwähnt haben, wenn man das Priming hat und weiß, das geht eh nicht, dann geht es auch nicht. Wenn wir jetzt anfangen, Experimente uns zu überlegen, in der Gewissheit, dass das jetzt möglich ist, dass es da mal irgendwann so ein Proof of Concept gibt, so guck mal, das ist jetzt der Beweis.
Das kann es geben, oder? Das schließen Sie nicht aus, ne? Weil also sonst würde ich sagen, aha, sehen Sie, Sie werden ja auch Kritiker haben von Hartzheim, die vielleicht sagen, aha, der James Gladfelder ist ein Hippie geworden. Jetzt erzählt er mir noch, wir sollen Kumbaya singen und ne, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja dann so ein Kritikpunkt. Absolut. Der ist naiv, der ist, ist ja alles schön und gut, was er sagt, aber das ist keine Wissenschaft. So, das wird die Kritik sein.
Also wahrscheinlich war das Problem, dass ich schon immer irgendwo Hippie war. Ja, es ist halt die Frage, was es heißt, um jemanden von irgendwas zu überzeugen. Und ich glaube ganz fest dran, das geht einfach nicht. Wir wissen ja, es gibt den Backfire-Effekt. Leute, die eine gefestigte Meinung von irgendwas haben, man kann denen Beweise zeigen, dass das nicht stimmt. Und der Beweis bringt die Leute dazu, sich noch fester in ihrem Glauben da zu verschanzen.
Ja.
Das heißt, man kann die Leute nicht überreden oder zu irgendwas bringen, wenn das nicht schon in denen drin ist. Und das finde ich, ist irgendwie gut zu wissen, weil dann heißt es wirklich, wir müssen mit den erfahrbaren Dimensionen arbeiten. Was passiert, wenn man die Leute eine halbe Stunde hinsetzt und die jetzt eine schamanische Trommeln hören, monoton? Was macht das im Bewusstsein? Wenn die Leute jetzt einfach dazu angehalten werden, hey, jetzt sitzt du mal jeden Tag 15 Minuten hin und bist mal still.
Das können viele gar nicht. Viele drehen auch durch. Also dann
absolut. Quasi,
die können das nicht.
Das muss man ja üben. Das ist ja wie ein Marathon laufen. Da muss man ja auch zuerst langsam anfangen. Oder halt die Leute, die wirklich ganz krass sagen, nee, das ist doch alles Blödsinn. Ja, dann nimm mal 600 Mikrogramm LSD, dann nimm mal Ayahuasca. Dann
medizinisch mal müssen wir jetzt sagen, aber
ja, also
man muss die
genau,
Leute,
der Disclaimer,
genau.
Psychedelika sind ganz, ganz, ganz potente, krasse Sachen und da muss man unglaublich aufpassen.
Ja.
Sie haben positive Eigenschaften, auch negative, aber nur zu sagen, sie durchbrechen eine Sturheit und eine Starrheit. Und ich glaube, das ist halt der Effekt, den man ja haben will, dass die Leute auf einmal auf neue Gedanken kommen.
Ja, auch das Trommeln ist zum Beispiel harmlos. Ne? Oder morgens die hypnagogen Zustände. Also ich glaube, jeder hat schon mal diese Zustände erlebt. Oder diese, wenn ich noch halb im Traum bin und halb wach oder überhaupt die Fähigkeit, träumen zu können, das ist ja schon.
Ist das auch schon ein bisschen so altered states of consciousness.
Ja.
Nicht physikalisch. Reisen. Ich meine, lucid dreaming. Man macht Erfahrungen, die sich absolut real anfühlen, aber sie passieren nur im Bewusstsein. Oder der Thomas Metzinger, der ist ja auch so ein Neurokognitiv-Philosophie-Typ und der hat das Buch geschrieben, The Ego Tunnel, und der hatte das Phänomen vom False Awakening als Kind. Und zwar ist der aufgewacht und ist aufgestanden und hat seinen Tag normal angefangen und das war alles wie immer, ganz banal, irgendwie nichts Komisches, bis er dann richtig aufgewacht ist. Und das hat ihn bis zum heutigen Tag ganz tief getroffen, wo er sagt, Entschuldigung, die Erfahrung einer Realität heißt gar nichts. Nur weil hier so eine Welt entsteht, die komplett glaubhaft und kristallklar und hochauflösend und irgendwie taktil ist, das heißt gar nichts, weil in einer Sekunde könnte ich aufwachen davon, weil ich habe das selber erlebt. Ich meine, das ist ja auch, zeigt ja auch die Kapazität des Bewusstseins, Erfahrungen zu machen, die einfach sehr, also ja, die genauso sich anfühlen wie Realität. Und wie unterscheidet man den zwischen den beiden?
Ist schwer. 99% der Neuronen im Gehirn reden nur untereinander. Nur 1% kommt von außen überhaupt rein. Also man muss ja eh gucken, der beschäftigt sich fast nur mit sich selbst, das Gehirn.
Genau, der David Eagleman, Incognito war das eines der ersten neurowissenschaftlichen Büchern, so populärwissenschaftlich, welches ich gelesen hatte, wo er eben beschreibt, wie das eigentlich eine Halluzination ist. Und er sagt, Sober Waking Consciousness ist genau gleich wie eine Halluzination oder ein Traum, außer dass so ein bisschen externe Information reinkommt. Aber ganz wenig.
Ja. Ich meine, ich finde ihren Ansatz gut. Warum schreiben Sie so Bücher? Sie wollen wirklich, denke ich mal, was ändern in der Welt oder den Leuten andere Perspektiven noch geben, ne?
Also irgendwo ist es halt auch so ein bisschen Therapie oder Zwang.
Ja.
Das hat einfach mit dem Hobby angefangen. Ich schreibe gerne und ich befasse mich gerne mit Sachen und ich versuche dann, die halt so ein bisschen runterzubrechen. Und ich weiß nicht, wie mir das gelingt, aber mehr, also zugänglicher zu machen für andere Leute. Und so irgendwie bin ich in das Ganze reingerutscht und ja, irgendwie das erste Buch kam ja 2019 raus und quasi The Sapien Cosmos ist ja eigentlich dieselben Themen einfach aufs nächste Level gebracht, mhm, mit halt neuen Erkenntnissen. Und aber ja, ich finde halt, also ich persönlich finde, heute haben wir ja alle Möglichkeiten, eine unglaublich tolle Welt zu haben. Ja. Und ich meine, das hat ja auch super ausgeschaut. Der Keynes hat ja in den 30er Jahren gesagt, hey, meine Großkinder, die werden ja irgendwie 12 Stunden pro Woche arbeiten, weil alles ja irgendwie automatisiert ist und die Menschen können sich dann um ihre quasi, ja, inneres Wachstum oder einfach andere Beiträge zur Gesellschaft
zu tun. Ich dachte das auch. Ich dachte, ich erlebe das Jahr 2000 und ich dachte, wow, keine Kriege mehr. Wir Roboter machen unsere Arbeit, so wie bei Star Trek, ne? So total naiv. Und man muss ja auch, ich will jetzt nicht über Politik oder Soziologie reden, aber es ist ja schon komisch, dass wir können immer mehr produzieren durch die Technik, aber irgendwie müssen wir trotzdem 40 Stunden die Woche arbeiten, was ja genau eigentlich Schwachsinn ist.
Und
aber
das finde ich sehr enttäuschend, dass wir hätten die Werkzeuge, eine tolle Welt für alle zu machen, aber wir wählen alle kollektiv und ich muss mich da, ich bin da auch Teil davon. Ich bin Teil vom Problem, das sehe ich ganz klar, dass wir uns entschieden haben, dass wir eine Welt machen, die einfach für ganz, ganz viele Leute halt anstrengend ist und die ganz, ganz schlecht ist für die Umwelt und die Biodiversität, ja, und die Ressourcen, die wir plündern, und die Pollution, eben wie gesagt, das sind alles Sachen, die eine irgendwie normale globale Gesellschaft nicht machen würde.
Weil spricht das nicht dann gegen den Idealismus wieder, dass wir uns so idiotisch verhalten?
Also ich sehe das mehr so im Komplexitätskontext, dass dumme Termiten kommen zusammen und sind ein super intelligentes, kollektiv intelligentes Gefüge. Jetzt haben wir den Menschen, jeder Mensch ist unglaublich intelligent individuell, mhm, und was jetzt zusammenkommt, kollektiv, ist irgendwie Schwachsinn. Aber ich glaube, das Problem ist, dass wir halt so intelligent sind, dass wir die ganzen Probleme von Ideologie und Dogmatik mit uns mittragen und das verhindert irgendwie, dass wir vernünftig miteinander reden können. Eben wie in der Politik, das ist jetzt so fragmentiert, dass die eine Seite kann mit der anderen nichts mehr anfangen und umgekehrt, weil die irgendwie Menschen leben in komplett anders konstruierten und wahrgenommenen Realitäten. Und das ist halt der Vorteil, wenn man individuell intelligent ist, kann man halt solche Spiele machen. Aber ich finde, wir sollten wieder irgendwo zusammenfinden. Und ich glaube, es gibt keinen Grund aus irgendwelchen Komplexitätsüberlegungen, dass individuell intelligente Individuen nicht kollektiv intelligentes Verhalten zeigen können. Es gibt keinen Grund. Und halt, ja, der Grund, den ich sehe, ist halt schlechte metaphysische Systeme, wie halt diese dogmatischen Religionen und diesen Physicalism, den man jetzt einfach geglaubt hat, ja, aber das ist etwas, was aus der Wissenschaft kommt. Und wir es jetzt merken, nein, das ist nicht so. Das ist ein metaphysisches Glaubensbekenntnis und das ist nicht etwas, was die Wissenschaft diktiert. Das heißt, man kann Physikalismus kritisieren, ohne, ja, dass die Wissenschaft irgendwie Schaden davon nimmt.
Im Doch, Gegenteil. Das ist unwissenschaftlich.
Genau, aber langsam merkt man ja, dass das ja in einem philosophischen Kontext mit der Metaphysik, wenn man das richtig diskutiert, dass das ja alles Sinn macht und vernünftig ist.
Ja, weil auch viele Leute mit viel Renommee darüber sprechen. Und wie gesagt, auch die Begründer der Quantenphysik, das waren ja auch noch halbe Philosophen, die haben das immer in Betracht gezogen, ja, dass das so ist. Und auch, was Sie sagen, diese künstliche Teilung ist sehr wahrscheinlich das Problem. Dieses Teile und Herrsche, es gibt ja auch Gruppen, die davon profitieren, dass wir innerlich so gestört und kaputt sind. Man kann uns halt gut kontrollieren, ne? Wenn ich ein Land kontrollieren will, so hat man das ja früher gerne gemacht, ne? Ich habe ein Land dann willkürlich, habe ich Grenzlinien gezogen. Das sieht man jetzt noch im Nahen Osten oder überall. Das ist noch hunderte Jahre später Konflikte immer wieder gibt durch willkürliche Grenzen, die man zieht und Trennungen, die man hervorruft. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber also wenn es wirklich diese innere Welt, die gibt es ja, und die äußere Welt. Und wenn man uns ständig erzählt, dass die innere Welt nur eine Einbildung ist und auch total wertlos ist, dann reduziert mich das ja auch als Mensch.
Genau, und das ist ja der Weg, den der Westen ja genommen hat, indem er gesagt hat, genau, das Einzige, was zählt, ist halt das Objektive.
Ja.
Quasi die Third-Person-Perspective, was ganz komisch ist, weil die hat ja niemand, die gibt's ja nicht. Wir sind alle immer in unserem eigenen Point of View. Wir haben immer diese innere Perspektive. Wir sehen das immer von innen. Wir sehen die Welt nie von außen, wie vorhin besprochen. Also das heißt, eigentlich ist das ja,
alles, was ich habe.
Ja, würde man meinen, das ist so der Ausgangspunkt für alles, aber wir sind halt so gedrillt, dass wir von der externen Welt anfangen und dann halt deduktiv zu uns zurückkommen. Und das, ja, irgendwie langsam merken wir, dass wir halt die innere Welt so ein bisschen vernachlässigt haben und dass wir da halt viel noch zu lernen haben.
Mhm. Ja, da ist auch ein Kapitel im Buch Creating Meaning, wo man dann vielleicht sagen kann, dass das Wort Bedeutung da ansetzen könnte, dass die Dinge eine Bedeutung für uns bekommen müssen.
Ich meine, das ist ja der Carl Gustav Jung mit seinen Synchronizitäten. Und der hat das ja mit Wolfgang Pauli besprochen, wie das sein könnte, ob es hier eine neue kausale Ebene gibt, die wir noch nicht wissen. Und der Pauli, ich meine, das war auch so ein ganz nüchterner, wichtiger Physiker. Ja. Und die Idee, dass einfach halt so viele Leute machen Erfahrungen, dass die Welt einfach nicht zufällig erscheint.
Genau, dieses Unus Mundus, Unus, die haben ja auch eine Welt propagiert, die quasi beides enthält dann.
Und dass es einfach eine Übereinstimmung gibt zwischen den äußeren und inneren Sachen, dass es da, es gibt Bedeutung in der Welt und die spiegelt sich mit mir, mit meinen inneren Strukturen und so kann ich auch Bedeutung finden, die da draußen ist und in mir drin. Und ja, das ist ja auch etwas, was dann viele Leute sagen würden, nee, das ist einfach eingebildet, das macht ja keinen Sinn. Aber
ist es, glaube ich, nicht. Ich meine, ihr Buch, wir haben jetzt über ihr Buch geschrieben, aber ihr Buch ist auf Englisch, ich glaube, auf Deutsch ist es nicht erschienen, auch dick, da sprechen sie auch, da gehen sie auch noch viel tiefer in die Physik rein. Es gibt halt in der Physik viele Beispiele, die darauf hindeuten, dass da was noch nicht stimmt an unseren Modellen, dass die noch nicht vollständig sind. Ja, ich finde das auch wichtig, was sie machen. Das ist jetzt, das komplementiert die Arbeit, die viele anomalistische und Grenzwissenschaftler machen. Das unterstützt es vielleicht auch.
Ja, und einfach, dass wir ein bisschen offener im Umgang sind mit was ist jetzt wahr, was nicht, wieso glaube ich was, wieso schließe ich was aus, wie kann ich sicher sein, dass das, was ich ausschließe oder glaube, korrekt ist und dass wir einfach mehr reflektieren über so diese metaphysischen Grundlagen, dass wir einfach mehr im Klaren sind, dass das einfach, die sind nicht gegeben und die sind, keiner weiß, was die korrekte Beschreibung ist und das heißt, wir müssen irgendwie flexibler sein, vielleicht spielerischer, offener und halt so versuchen rauszufinden, was mehr Sinn macht. Und ich meine, ob es stimmt oder nicht, schlussendlich, das werden wir wohl dann erfahren, wenn zum Beispiel ich sterbe und es dann fertig ist. Okay, ich weiß es dann nicht, aber dann ist halt fertig. Oder
doch, wenn man es dann weiß, dann ist es halt doch noch nicht.
Also wenn ich das nicht mehr erfahren kann, weil mein Gehirn ja kaputt ist und es gibt mein Bewusstsein nicht mehr. Oder wenn ich mich halt in irgendeiner transzendenten Zwischenwelt wiederfinde und merke, oh, irgendwas geht hier weiter in einer nicht physischen Realität. Ja, dann weiß ich das halt. Und bis dahin ist das halt alles irgendwie halt spekulativ und man muss halt versuchen, irgendwie mit den Indizien und irgendwo halt rauszufinden, was macht am meisten Sinn oder was kann auch sinnstiftend sein. Weil es kann ja auch sein, dass diese Dinge falsch sind, aber den Leuten helfen, irgendwie besser mit dem Leben umzugehen.
Ja, es ist eine Art Befreiung, aber Freiheit hat halt auch ihren Preis. Ne? Wenn es ist halt schön, wenn ich auf den Physikalisten höre, dann habe ich so ein festes, stabiles Fundament, was unerschütterlich scheint. Und das ist natürlich praktisch. Das öffnet natürlich neue Dimensionen, weil vieles so vage ist. Da haben auch viele Leute, denke ich, einfach mal Angst.
Ja, und ich denke, das ist berechtigt. Aber irgendwo müssen wir halt jetzt tapfer sein und ja, diesen Tatsachen ins Auge schauen und halt damit leben, dass es einfach, es gibt keine Gewissheit über irgendwas, wir wissen nicht, was läuft, wir haben nur Fragmente von Theorien, die so reduzierte Anwendungsbereiche haben, wir haben kein größeres Bild über was hier abläuft. Wir haben nur so ein paar Fragmente und die sind super und das ist toll, dass wir das überhaupt können, weil es könnte ja sein, dass das total unverständlich ist, was das Universum macht und es überhaupt keine Gesetzmäßigkeiten gibt, die wir kennen können. Aber ja, dann halt, ich weiß nicht, ja.
Ja, also es öffnet neue Horizonte. Es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen schwammig, weil man es halt nicht physikalisch greifen kann, aber es deutet so viel drauf hin. Kommen wir auch langsam zum Schluss. Planen Sie neue Bücher? Wo wollen Sie hin?
Ja, das Problem ist, nach jedem Buchprojekt habe ich überhaupt keine Lust mehr irgendwie so mit Informationsoverload, dann geht das so ein bisschen und dann fange ich an, wieder irgendwelche Bookmarks zu speichern, da geht es ja da weiter und mittlerweile habe ich schon wieder eine kleine Sammlung, aber ich muss halt immer so ein bisschen so einen Freiraum finden, wo ich schreiben kann, weil das ja mein Hobby ist, weil mit Schreiben kann ich nicht Miete bezahlen, will ich auch nicht und drum muss ich halt immer so ein bisschen so einen Freiraum schaffen, wo ich dann halt die Zeit habe, mir das zu leisten, halt nur in so ein Buch einzutauchen. Wahrscheinlich geht's noch ein Jahr oder zwei, aber dann wahrscheinlich juckt es mich wieder und dann geht es weiter mit dieser Geschichte, mit halt, ja, zum Beispiel es gibt ja viele neue Erkenntnisse, zum Beispiel als ich das erste Buch Information Consciousness Reality fertig hatte, 2019, da war das noch nicht mit also das hat dann so ein bisschen Idealismus angedeutet, aber das war mehr so Integrated Information Theory, so als Versuch mal zu was, eine Formalisierung von Bewusstsein irgendwie mal über den Tellerrand zu schauen. Und erst später habe ich dann den Kastrup gelesen, Bernardo Kastrup. Mhm. Und ich meine, der ist ja wirklich das Poster Child of the Renaissance of Idealism. Ich meine, das war ja so ein Computermensch, der hat bei CERN gearbeitet und dann hat er 180-Grad-Drehung gemacht und ist Philosopher of Mind geworden. Und zwar ganz radikal idealistisch. Und der macht auch viel Öffentlichkeitsarbeit, der diskutiert mit Philosophen und hat dann Diskussionen und die gehen manchmal besser und manchmal schlechter. Aber er steht hin und er verteidigt, dass Idealism ist die einzige rationale, metaphysische Annahme, die eigentlich heute noch zu überlegen ist. Alles andere macht gar keinen Sinn mehr. Und er sagt das ganz provokativ und das ist halt ein smarter Typ, der hat einen technischen Background, das ist kein ESO, das ist kein, was weiß ich. Und der hat einfach gemerkt, dass dies scheint einfach eine bessere Erklärung zu sein und er hat damit sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und so eigentlich auch geholfen, dass Idealism mehr besprochen wird als bis anhin, weil wie gesagt, bis vor nicht zu langer Zeit wäre man ausgelacht worden und nicht ernst genommen. Und jetzt gibt's Leute, die halt einen da challengen und er versucht ja halt immer wieder mit seinen Büchern halt auf die Kritikpunkte einzugehen und zu erklären. Und das ist ja auch immer so etwas am Entstehen. Und er hat, glaube ich, letztes Jahr sein 11. Buch darüber geschrieben. Und ja, es gibt viele Intellektuelle, die auf der gleichen Schiene sind und die eigentlich in den letzten, was weiß ich, 50, 60 Jahre eigentlich in die gleiche Richtung da versucht haben, Erkenntnisse zu gewinnen und zu erklären.
Ja, ich finde es auch schön, dass die Philosophie da wieder mehr Wert bekommt, weil man ja sonst davor gesagt hat, ja, Philosophen, die quasi böse gesagt, die labern nur rum, aber das hat mit der Realität nichts zu tun. Aber das stimmt ja gar nicht. Die Philosophen, die befassen sich oft mit dem richtig fundamentalen Problem.
Ich meine, Metaphysik, Ontologie, Erkenntnistheorie, das sind ja alles philosophische Bereiche, die extrem relevant sind für Wissenschaft und die Erkenntnis oder das Verständnis der Welt und des Bewusstseins.
Genau, und langsam hat, glaube ich, auch der Letzte verstanden, dass man da das auch mit einbeziehen muss, sonst wird man nie die Welt begreifen können. Vielleicht schafft man es trotzdem nicht, aber man muss das mit reinpacken, ne? sonst wird das nichts.
Genau, und einfach, dass man jetzt merkt, dass irgendwie, ja, so the first-person perspective, das ist wichtig, das ist nicht zu vernachlässigen oder einfach wegzutun, weil eben die ganze Wissenschaft wurde ja so von der Drittperson-Perspektive aus beschrieben. Und jetzt merken wir, okay, wir müssen so uns selber irgendwie da einbauen können. Und wie gesagt, da gibt es ein paar Leute, die das machen und versuchen und mal schauen, wie erfolgreich die sind. Aber irgendwas ist am Passieren. Das kann man definitiv sagen. Irgendwie so ein Paradigmawechsel. Also wir sehen genug Risse. Wir haben Alternativen dazu. Also so in einem Kuhnschen Kontext sind wir schon mittendrin in einem Paradigm-Shift. Das kann man, glaube ich, sagen, den man jetzt wirklich sehen kann. Der ist nicht mehr nur so ein bisschen obskur oder nicht ganz klar.
Ja, ich merke das auch am zunehmenden Interesse an so Grenzwissenschaften, also diesem Podcast wie hier und sowas. Also es wird ja auch immer, es gibt in den USA Channels, die haben hunderttausende Zuschauer, die sich auch mit solchen Themen befassen. Das bedeutet ja was. Also
die Telepathy Tapes. Das
ja,
war ja,
das war krass, ne? Ja,
das hat ja Joe Rogan geschlagen. Das haben ja mehr Leute dann gehört als Joe Rogan, der ja der Nummer 1 Podcaster auf Spotify war oder so.
Ja, die finde ich auch super interessant. Da suche ich noch Informationen drüber. Da muss man auch mal gucken, weil das sind ja gerade die Dinge, die dann das unterfüttern, was sie propagieren.
Genau.
Ne, das ist so, das wäre so der letzte Sargnagel im Materialismus, wenn man, wenn das stimmt, was die behaupten in diesen Telepathy-Tapes, dann ist das einfach der Hammer.
Ja.
Ne, das ist eine quasi Gedankenübertragung.
Ganz speziellerweise von non-verbal autistischen Kindern. Also ganz, ganz speziell da wieder irgendwelche Eigenschaften, die oder Talente, die Menschen haben, wo die Gesellschaft sagt, ja, die können gar nichts, da läuft gar nichts, da ist gar nichts drin, die sind total, ja, da passiert nichts, und dann haben die Talente, die einem dann umhauen.
Ja, also kurz für die Zuhörer, genau, falls sie das nicht wissen, dass bei YouTube einfach mal Telepathy Tapes eingeben. Das sind so Beobachtungen, die gemacht wurden an autistischen Kindern, auch welche nonverbal, also die sprechen noch nicht mal. Man hat festgestellt, dass die quasi telepathisch die Gedanken ihrer Mutter zum Beispiel lesen konnten. Und dann hat man Versuche gemacht und denen zum Beispiel zufällige Zahlen gezeigt und der Mutter und das Kind konnte die eintippen. Also da findet scheinbar telepathischer Transfer statt.
Und anscheinend treffen die sich auch an so einem metaphysischen Space, sie nennen es The Hill, und das scheint auch wieder so das Konzept vom Akashic Field zu sein.
Ja, irgendwie also
so
ein die Ort, Telepathen wo untereinander auch genau, noch, die das ist.
Und ich glaube, wenn man so etwas irgendwelchen schamanischen Kulturen oder irgendwelchen Kulturen, die halt schon immer meditiert haben, sagen würden, dann würden die sagen, was habt denn ihr geglaubt?
Ja.
Seid ihr blöd oder was?
Das ist ja genau, das könnte das neue Normal werden irgendwann wieder, was es ja den größten Teil der Geschichte der Menschheit auch war.
Und vielleicht noch ein Punkt. Wir gehen ja immer davon aus, dass das, was wir so als Bewusstsein jetzt erleben, quasi so bleibt. Aber Bewusstsein ist ja auch ein Evolutionsprozess und so quasi Posthumanism, wo geht das hin? Wird das irgendwie, geht das auf andere Ebenen? Wird das immer quasi komplexer oder hat mehr oder irgendwie so tiefer oder mehr Dimensionen dazu? Ich meine, das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Was passiert halt von Generation zu Generation mit diesem Ausdruck von Bewusstsein? Wie läuft das irgendwie? Das hat ja auch so ein Evolutionsbahn, wo das drauf ist. Und eben, wie Sie sagen, vielleicht kommen da irgendwann mal einfach neue Eigenschaften raus, die halt emergent sind, die dann halt mal passieren und dann drin sind. Und dann, ist es halt Realität. Und mal schauen, was da alles möglich ist und wo das hingeht.
Stichwort Entelechie wäre das dann noch, das Ziel in sich selbst tragen oder überhaupt ein Ziel zu haben und auch zu verfolgen.
Genau, und halt so die Teleologie, dass es wohin zeigt, dass das Universum doch irgendwie so gebaut ist, dass es Komplexität erlaubt und macht und ausprägt und dass das nicht irgendwie einfach zufällig passiert. Das finde ich auch so noch wichtig in einem physikalistischen Kontext, dass man einfach sagt, nee, das ist halt passiert, weil sonst wären wir ja nicht hier. Das Universum kann halt Leben und Bewusstsein drin enthalten und darum sind wir hier und beobachten das Universum. Aber dass man irgendwo davon ausgeht, das muss ja, finde ich, irgendwo eingebaut sein. Das muss ja quasi eine fünfte Kraft im Universum, in den Natur, so in den fundamentalen Wechselwirkungen geben. Oder irgendwie im Gefüge der Realität, dass das erlaubt ist, dass das drin ist, dass immer mehr höhere komplexe Strukturen und immer mehr Information verarbeitet wird im Universum.
Also Sie meinen, das wäre ein Ziel. Das wäre nicht nur also zufällig ein Beiprodukt, sondern das
scheint eingebaut zu sein.
Ja.
Also, dass wir das jetzt so erleben, muss ich darauf schließen, entweder sage ich, nee, das ist ein Zufall, don't look, das ist egal. Oder
über
ich sage,
Zufall haben wir, was soll Zufall sein? Das ist eins meiner Lieblingsthemen, da habe ich es jetzt gar nicht drüber gefragt, aber Zufall kann auch keiner erklären. Also, ne, das ist auch so eine Pseudo-Ausrede, zu sagen, etwas wäre zufällig. Was soll das denn sein?
Ja, es ist einfach halt, ich finde, eine Ausrede, um sich nicht mit Sachen zu beschäftigen, ja, die halt irgendwo doch einem das Gefühl geben, dass mehr dahinter ist.
Ja, ja, weil man auf quantenphysikalischer Ebene Zufall überhaupt nicht, es ist verdammt schwer, echten Zufall zu erzeugen. Mir ist gar kein Weg bekannt, in einem materialistischen Universum echten Zufall zu erzeugen. Das ist immer das Problem, was ich habe mit der Quantenphysik. Wo die dann sagen, ne, ob der Spin jetzt up oder down ist, das ist echter Zufall.
Also das ist schon irgendwie halt 50-50.
Ja, also, aber wer trifft die Fein? Wer trifft die Entscheidung? Irgendwie muss sich das System ja dann trotzdem entscheiden. Es gibt ja ein Resultat. Wer macht
das? Das ist jetzt eigentlich noch schön, weil da kommen ja zwei Sachen zusammen. Wenn ich den Spin von einem Teilchen messe, dann muss ich vorgeben, welche Achse.
Ja.
Ob Nord, Süd, links, rechts, vorne, nach hinten. Das bestimme ich. Und danach sagt mir das Teilchen, guck mal, ich bin jetzt 50% nach oben oder nach unten auf der Achse, die ich bestimmt habe. Also das ist schon noch lustig, wie das zwei Sachen zusammenkommen. Und halt, wenn ich nicht hingucke, dann macht es alles auf einmal.
Ja, irgendwo. Es gibt ja noch das Delayed-Choice-Experiment. Ich kann das dann noch auf die Spitze treiben.
Ja.
Beim Doppelschlitzexperiment zum Beispiel und nachdem das Teilchen theoretisch durchgegangen ist, noch was ändern und selbst das hat noch Auswirkungen, retrokausal.
Das ist ja aber das Lustige ist, man kann halt all die Sachen immer anders formulieren. Zum Beispiel das Messparadoxon kann man sagen, das hat also Wave Function Collapse, das hat nichts mit Bewusstsein zu tun, sondern nur mit einer Messung. Und man kann auch das Delayed Choice Experiment so hinbekommen und erklären, dass es eben keine Retrokausalität gibt. Und das finde ich das Lustige, dass irgendwo müssen wir auch akzeptieren, dass das Universum postmodern ist, in dem Sinne, dass es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie wir quasi metaphysisch die Sachen beschreiben können, die wir sehen. Und es ist nicht klar, welches jetzt das Richtige oder das Falsche ist, weil jede gute Metaphysik widerspricht nicht empirischen Tatsachen, aber kann auch nicht bewiesen oder widerlegt werden. Und das ist lustig mit ganz vielen Sachen und beschreibe ich auch im Buch, dass das immer wieder vorkommt, dass man einfach, man kann das auf wirklich diametral verschiedene Arten viele Sachen erklären, wo das eine ist halt Idealism und das andere ist einfach Physicalism. Und es gibt einfach die zwei Ansätze, die gut funktionieren für viele Sachen. Und das finde ich auch lustig, dass es nie klar ist. Also irgendwie ist die Natur immer ambivalent.
Ja, aber das ist auch die Quelle für, es wird nie langweilig werden. Also das
absolut,
ist ja auch, ja. Ne, das ist auch die Quelle vielleicht für Kreativität. Also ein System, was das hört nie auf. Und das ist bei vielen Phänomenen so, dass man sie dann nicht packen kann. Also wenn ich genauer hingucken will, dann versteckt sich das Phänomen.
Genau. Ne? Und je weiter weg ich gehe, desto einfacher scheint alles zu sein. Und desto klarer habe ich das Gefühl, ach, ich habe doch verstanden, was hier läuft. Und erst wenn man wirklich hingeht und guckt, merkt man, wie ganz, ganz schwierig ganz, ganz viele Sachen sind.
Ja. Gutes Schlusswort. Das heißt auch, ich kann auch viele Folgen von diesem Podcast machen. Die Themen gehen nicht aus.
Nee, das glaube ich nicht.
Ja, lieber Dr. James Glattfelder, vielen Dank für Ihre Zeit. Das war interessant.
Herr Garcia, sehr gefreut, das war sehr spannend. Und ja, das war das erste Mal, dass ich das jetzt auf Deutsch mache.
Cool.
Und ich weiß nicht, wie schlimm es war mit den Anglizismen, weil wirklich viele Sachen habe ich noch nie auf Deutsch ausgesprochen oder erklärt, weil ja, das halt immer irgendwo, Englisch war schon im Studium halt drin und irgendwo, ja.
Ich finde es gut, das machen auch, selbst Anglizismen werden oft angebracht. Ich fand das gut. Gut verständlich.
Okay, cool.
Und an die Hörer, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.